Wunderschönen guten Morgen euch. Schön auch von meiner Seite euch zu sehen. Auch die Gäste, die da sind, herzlich willkommen für den Gottesdienst heute Morgen. Genau, ich bete noch mal kurz. Vater, danke für deine Gegenwart heute in diesem Raum durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Danke, dass du hier bist, dass du spürbar bist und erlebbar bist. Und wir wollen dich spüren, wir wollen dich erleben. Deswegen sagen wir öffnen unsere Herzen für dein Wort. Wir wollen dich kennenlernen, noch tiefer aus deinem Wort. Öffne die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Öffne die Ohren unseres Herzens, zu hören, wie du bist. Und ich bitte es auch für alle, die das auf der MP3 vielleicht anhören oder nachher das Video im Netz ansehen. Danke, dass dein Geist keine räumlichen Grenzen hast. Du bist hier und in unserem Wohnzimmer und selbst auf unserem Krankenbett bist du fähig zu wirken und zu tun. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich möchte heute den letzten Teil über unsere Herzen machen und darüber sprechen. Mein Thema heute ist, mein Herz ist all in. Kennt ihr den Begriff all in? Das ist wieder so ein Anglizismus oder ein englisches Wort. Das kommt eigentlich aus dem Pokern. Das ist, wenn du ein Pokerblatt hast und der andere fordert dich heraus und tut seinen ganzen Topf rein und sagt, ich bin all in, weil mein Blatt ist so gut, ich bin mir sicher, ich werde gewinnen. Ich setze alles, was ich habe. Oder er blufft. Dann braucht es ein Pokerface. Aber das ist so dieser Begriff all in und eigentlich heißt es, ich bin 100% dabei. Nee, nicht nur 100%, ich bin 200% vielleicht dabei. Und wir haben vor 2 Wochen schon darüber gesprochen, was für uns so ein bisschen, oder vor 3 Wochen ist das glaube ich schon her, was sind für uns erweckte Herzen oder dieses Begriff, ein erwecktes Herz zu haben. Oder was ist Erweckung überhaupt? Wir hören diesen Begriff als Christen oft, Erweckung. Und ich versuche eine kleine Definition zu geben. Erweckung ist glaube ich der Zustand, wenn das Volk Gottes einen großen Hunger nach Gott hat und dieser gestillt wird, indem sich Gott offenbart durch sein Wort, aber auch durch die Kraft seines Heiligen Geistes und sein Geist sich ganz manifest macht in einer Gruppe von Personen oder auch in einer Einzelperson und so, dass der Geist Gottes wirkt durch diese Person. Dass wirklich Offenbarung vom Wort Gottes im Herz und in den Gedanken ist, dass Gott sein Wort bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das ist für mich Erweckung. Und es gibt in der Kirchengeschichte viele historische Erweckungen, große Erweckungen. Die größte wahrscheinlich um die Jahrhundertwende, um 1900 rum in der Azusa Street in USA, wo Amerika da in dieser Straße nochmal ein richtiges Pfingsten erlebt hat und wo weltweit das Veränderung gebracht hat. Aber es gibt auch viele andere Erweckungen in verschiedenen Bereichen auf der Erde, die es schon gab. Und ein ganz wichtiger Punkt, der bei Erweckung wichtig ist, Erweckung beginnt immer bei dir selbst. Sie kommt nicht von außen. Man stellt bei Erweckungen auch immer wieder fest, dass dann so ein Erweckungstourismus unter Christen beginnt. Die fahren dann, oh, in Pensacola, in Florida ist Erweckung, lass uns da hinfahren. Und da ist nichts verkehrt dran, da hinzufahren und sich anstecken zu lassen. Aber Erweckung kommt eigentlich von innen heraus. Erweckte Herzen, das sind Herzen, die aus eigenem Antrieb Gott suchen und es wird nicht durch äußere Umstände aufgestülpt. Erweckte Herzen sind wach, heißt ja schon das Wort. Es geht um ein Aufwachen, ein Nicht-mehr-Schlafen. Und ich glaube, um aufzuwachen, da braucht man auch dieses Weich- und Zerbrochensein vor dem Herrn. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, so in christlichen Kreisen sagt man das oft, du brauchst so ein weiches Herz, ein zerbrochenes Herz vor Gott. Und erstmal klingt das ganz subtil oder schräg, wieso zerbrochen, ich will doch, dass mein Herz heilt. Na, das, was zerbrochen ist, kann Gott heilen. Ein Betonherz, ein steinernes Herz, ein unformbares Herz, da kann Gott nichts tun. Erweckung kommt von innen heraus aus deiner Beziehung zum Vater. Letztens habe ich was Lustiges gelesen, hat jemand gesagt, ich will so voll von Christus sein, dass wenn mich eine Mücke sticht, sie wegfliegt und singt, Es ist Kraft, Kraft, wundersame Kraft in dem Blut, in dem Blut. Kennt ihr das alte Lied noch? Weil die Mücke erkennt, dass die Person so voll Heiligen Geistes ist und gewaschen im Blut Jesu, dass sie sich sogar bekehrt. So das, was sie dir als übel dachte, wird zum Guten für sie. Voll von Gott zu sein. David schrieb in diesem Psalm 51, Vers 12, sein Bußpsalm von ihm, den er geschrieben hat, erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. David hatte Sünde getan, hat das erkannt und wollte wieder Gott nahe sein. Und er tut Buße und dass dieser Schrei in ihm, erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott, erneuere mich. Ich glaube, erweckte Herzen, die sind in ständiger Gemeinschaft mit dem Herzschlag Gottes. Heißt es, dass ich jetzt meinen Job kündige und nur noch zu Hause Bibel lese und Lobpreis mache? Eine Person nickt, die könnte sich das vorstellen. Nee, das bedeutet es nicht. Du kannst ganz normal arbeiten und trotzdem im Herzschlag mit Gott sein, online verbunden sein mit dem Geist Gottes. Aber es geht schon darum, dass wir ihn auch suchen, dass wir eine Sehnsucht haben, ihm näher zu sein, dass unser Herz eine Sehnsucht hat, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was ich gerade erlebe. Dass ich den Herzschlag Gottes suche und mich an dem reflektieren lasse, dass ich mein Herz erneuern lasse, die Sehnsucht, unserem Gott und König treu zu sein. Mehr von Gott und weniger von mir. Das klingt so selbstverleugnend oder so schräg. Herr Christian, weißt du nicht, in welchem Jahrhundert wir leben? Wir sind im Individualisierungswahn, im Optimierungswahn. Wie werde ich besser? Wie komme ich zur Geltung? Das ist schon auch gut, dass du an dir arbeitest. Dass wir an unserem Äußeren arbeiten, regelmäßig duschen, mal zum Friseur gehen, aber auch an unserem Inneren arbeiten lassen, unserem Charakter. Da, wo es vielleicht manchmal hapert, uns reflektieren zu lassen und zu sagen, hey, wäre das nicht besser so? Und die Idealversion von mir ist, glaube ich, die Version, die Gott gerne hätte. So viel Vertrauen habe ich in Gott, in seine Allmacht, in seine Allwissenheit und in seine schöpferische Kraft. Es heißt in der Bibel, dass jeder Mensch ein guter Gedanke Gottes ist. Das finde ich stark, weil Gott sich irgendwann mal dachte, hey, die Nicoletta, so eine brauchen wir noch. Die zeugen wir jetzt. Wo sind zwei, die sich drauf einlassen? Und schwupps, 9 Monate später kam Nicoletta. Und das ist für jeden Einzelnen von euch, gilt das so. Und für mich auch. Und da wir aber in einer Welt sind, wo nicht immer alles rund läuft, gibt es diesen schönen Begriff aus der Bibel, Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung ist ein Prozess, in dem du dich Gott hingibst, in sein Wort schaust, seine Werte anschaust und dich von ihm reflektieren lässt. Eigentlich genau, was David hier betet. Erschaffe in mir ein reines Herz, erneuere mich. Mich reflektieren zu lassen, von Gott mich spiegeln zu lassen. Und ich bin in diesem Prozess immer noch drin. Wir werden nie perfekt sein auf dieser Erde. Das ist eigentlich ein lebenslanger Prozess, so als Christ, die Heiligung. Aber wir dürfen immer besser werden. Da, wo wir früher gelogen haben, hören wir auf zu lügen. Wo wir egoistisch waren, fangen wir an, selbstlos zu werden und anderen zu dienen, ihnen was Gutes zu tun. Und viele andere Punkte. Ich bin überzeugt davon, dass wir so einen Gottestank in uns haben, der sich auffüllen lässt durch sein Wort in uns, durch Gebet, durch Lobpreis, durch seine Gegenwart. Und ich glaube, je mehr dieser Gottestank gefüllt ist, desto näher sind wir am Herzschlag Gottes. Und je mehr dieser Gottestank gefüllt ist, desto leichter fällt es uns auch, wirklich jetzt in meinen Worten zu sprechen, desto leichter fällt es mir auch wirklich, dieser Christian zu sein, den Gott sich vorgestellt hat. Ich habe auch festgestellt, ein schöner Bonus dabei ist auch, je mehr dieser Gottestank gefüllt ist, desto stärker bin ich in der Versuchung. Und es hilft mir. Deswegen liebe ich die stille Zeit beim Herrn. Schau in sein Wort, bete. Es hilft mir. Wo steht das alles in der Bibel? Markus 12, Vers 28, ab da möchte ich lesen. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, damit ist Jesus gemeint, welches ist das erste Gebot unter allen? Mit anderen Worten, wie bin ich perfekter Christ? Wie kann ich mich gut heiligen? Wie mache ich es richtig? Sag doch Jesus, wenn du der Rabbi bist, der alles weiß, dann zeig mal. Und Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Diese Aussage kommt aus einem Gebet, aus dem Jüdischen, was die Juden oft beten, täglich. So er holt sie da ab aus ihrer Welt und sagt, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und dann sagt Jesus, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das sind krasse Aussagen. Zu lieben mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Warst du schon mal so richtig verliebt? Jetzt musst du nicken, wenn dein Partner neben dir sitzt. Gut. Prüfung bestanden. Wenn du verliebt bist, da tust du alles, wirklich alles. Ich habe Jahrzehnte Jugendarbeit gemacht. Und dann beobachtest du so die Jugendlichen. Und vor allem die Jungs. Und die sind dann immer so ganz cool und kommen in Jogginghosen und gerade nochmal so ein Schwung Gel oder Wasser ins Haar und T-Shirt von gestern passt schon. Und dann kommt dieser Moment, da kommen sie gestriegelt und geschniegelt in die Jugendgruppe. Und du weißt, welche Stunde geschlagen hat. Sie sind verliebt. Und dann tun sie wirklich alles, alles, alles. Du tust wirklich alles für diese eine Person. Aus eigenem Antrieb. Du bist auf einmal hellwach und aufmerksam. Oh, lass mich dir den Stuhl. Ja, genau. Die Snacks werden eröffnet. Ach, ich hol schnell ein paar Neger. Du tust alles. Und du bist in ständiger Gemeinschaft. Du willst dann auf einmal, wenn in zwei Gruppen bei dem Spiel geteilt wird, willst du in der Gruppe sein, wo sie ist natürlich. Und du bist weich und zerbrochen vor der anderen Person. Wenn Jungs verliebt sind, dann fangen die auf einmal an, über Gefühle zu sprechen. Das ist phänomenal. Sie lassen sich reflektieren. Schwarz steht dir nicht. Ab sofort kommt er nur noch in bunten Hemden. Warum? Weil er verliebt ist. Weil er verliebt ist. Er lässt sich reflektieren, er erneuert sich, er möchte 100% treu sein. Und ich glaube, das ist was, was wir brauchen, um das zu erleben, was ich vorhin vorgeschwärmt habe über erweckte Herzen, verliebt zu sein in Jesus. Und dann sagt er auch, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir dürfen in diesem Prozess mit Jesus gehen, lernen uns zu lieben, uns anzunehmen und aus dieser Liebe heraus, die wir erfahren, dann schwappt das über und wir lieben andere. Du kannst aus einem leeren Becher nichts geben. Du musst dich erstmal selber auffüllen. Als wir darüber geredet haben, auf unsere Herzen aufzupassen, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Wahrheit von Gottes Wort in unserem Leben zu haben. Erinnert ihr euch an die Geschichte am Ende vom Gottesdienst, habe ich euch vorgelesen, von Wayne Cordero, diesem Priester aus Amerika, der da in Asien heimlich Leiter geschult hat und er war so überwältigt, welche Liebe die Menschen in Verfolgung für das Wort Gottes haben. Welchen Stellenwert es hat, die Bibelstellen auswendig lernen in Gefängnissen, weil sie gar keine Bibel dort haben. Und ich möchte noch einmal die Stelle aus Johannes 8 vorlesen, drei Verse, aber einen anderen Blickwinkel heute bringen. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Damit ist jemand beschrieben, der Gott nicht folgt, der sündigt, der gottlos lebt. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und Jesus spricht in diesem Kapitel darüber, dass wer den Sohn hat, wer Jesus annimmt in seinem Leben, dass der echte Freiheit erlebt. Freiheit von dieser Knechtschaft der Sünde und in eine Sohnschaft oder Tochterschaft mit Gott kommt. Und ich möchte über Freiheit kurz sprechen. Was ist Freiheit? Frei sein. Stefan Waggershausen, welche Lieder fallen euch noch ein? Westernhagen war das, Entschuldigung. Egal, aber darum geht es heute auch gar nicht. Ist Freiheit, ich kann so viel Alkohol trinken, wie ich will? Oder ist Freiheit, ich bin frei von Alkohol, ich muss ihn nicht trinken? Ich möchte euch kurz was zeigen anhand einer Gitarre. Das muss ich kurz hier umbauen. Freiheit bedeutet doch, dass ich tun und machen kann, was ich will, oder? Und dann ist es schön, oder? Vorübergehend. Mancher ahnt schon, was kommt. Freiheit wäre, ich kann Gitarre spielen, wie ich will. Habe ich ein Ergebnis? Nee, ich muss die Gitarre schon richtig halten. Also es gibt gewisse Grenzen in meiner Freiheit. Aber jetzt kann ich ja machen, was ich will. Absolute Freiheit. Ich kann hier... Wo endet es? Im Chaos. Absolute Freiheit endet im Chaos. Was würde mir helfen, hier in diesem Instrument Schönheit zu finden? Harmonie? Jemand anders spielen lassen? Nee, das wäre jetzt nicht die Zielsetzung. Ordnung, genau. Eine gewisse Ordnung. Und welches Ordnungssystem habe ich auf der Gitarre? Noten. Und hier dieses E, A, D, F, G, H, E, das ist so die Höhe der Gitarrenseiten. Das ist jetzt zum Beispiel ein E. Und dann muss ich wissen, wenn ich hier drei Bünde vorgehe, dann bin ich auf einem G und so weiter. Ich muss mir die Ordnungen anschauen. Und aus dem, was vorher Chaos war, wird in einem Prozess der Jüngerschaft des Gitarrelernens auf einmal... Ah, das klingt ja schön. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Schaut, und auf einmal stimmt ihr ein. Auf einmal hat meine Schönheit, die ich gefunden habe, eine Auswirkung auf meine Umwelt. Ich lebe Freiheit, ich kann hier machen, was ich will auf der Gitarre. Aber es braucht eine gewisse Ordnung, dass das schön reinkommt. Und eigentlich war das gerade Heiligung. Das ist Heiligung. Heiligung bringt dich aus deinem Chaos heraus und hilft dir, Schönheit zu finden. Schönheit durch Gottes Wege. Es gibt einen amerikanischen Autor und Prediger, der heißt John Bevere. Und den hat man mal gefragt, was er so denkt über dieses bequeme Predigen oder ehrliches Predigen. Und dann hat er gesagt, eine ehrliche Predigt ist eine Predigt, die nicht vor der Wahrheit des Wortes Gottes zurückschreckt. Unser Ziel als Prediger sollte nicht sein, eine bequeme Botschaft zu predigen, sondern eine ehrliche. Wenn wir den Menschen wirklich ein echter Freund sein wollen, müssen wir sie genug lieben, um ihnen zu sagen, was sie hören müssen und nicht nur, was sie hören wollen. Jesus schreckte nie davor zurück, Dinge zu sagen, die schwer zu hören waren, weil er wollte, dass die Menschen von dem befreit werden, was sie zurückhielt. Wenn die Menschen wirklich so lieben, wie Jesus es tut, ist es unser Wunsch, dass ihre Herzen durch Gottes mächtige und befreiende Gnade verwandelt werden. Und das ist eine unserer Aufgaben als Pastoren, ist nicht nur daran zu erinnern, wer du in Christus bist, sondern dich auch vor den Fallen des Feindes und zum Beispiel der tödlichen Frucht der Sünde zu warnen. Aufzuzeigen, welche Schönheit in Gottes Wegen und in seinen Werten liegt. Aufzuzeigen, wie schön es ist, erweckt zu sein. David Wilkerson, ein Pastor aus USA, hat mal gesagt, gib Gott nicht die Schuld, dass er deine Gebete nicht erhört, wenn du seinem Geruf zum Gehorsam nicht folgst. Autsch. Da dürft ihr jetzt nicht den falschen Umkehrschluss finden. Das bedeutet nicht, wer sündigt, wird automatisch bestraft. Nee, das ist umgekehrt. Wer auf dem schmalen Weg und in Gottes Wort ist, der bleibt gesegnet. Psalm 1 sagt das ganz deutlich. Du wirst die Frucht der Dinge essen, deren Samen du säst. Und wenn Gott dich vor bestimmten Samen warnt, dann tust du gut daran, gehorsam zu sein, denn er meint es gut mit dir. Und es ist wichtig, dass wir mutig sind und manchmal die Dinge verlassen, die uns nicht gut tun. Vielleicht falsche Beziehungen, falsche Gewohnheiten, falsche Einflüsse. Ist Einsperren ins Kloster die Lösung? Nein, danke. So stehe ich nächste Woche hier allein. Denn wir sind von Gott in diese Welt ganz bewusst gestellt worden, um Salz und Licht zu sein, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir heute über weckte Herzen stehen, dann geht es einfach um diese Sehnsucht, Gott wirklich zu erleben in deinem Leben. Und das beten wir auch an den Dienstagabenden immer. Einen Hunger nach Gottes Wort in Quelltor. Eine Sehnsucht nach Gebet. Ein weiches, zerbrochenes Herz vor Gott zu haben, das sich formen lässt. Ein Volk Gottes, das den Segen des Wortes Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ich möchte euch heute einladen, zu einer Fastenzeit als Weg zu einem erweckten Herzen. Seit Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Ich habe mir mutige Ziele gesetzt. Gestern hat es schon nicht geklappt. Da war so viel leckerer Kuchen. Und ja, ich musste ja, also Michael, also Gott mussten wir feiern. Wir mussten Jesus feiern für seine Treue zu Gott. Und wer schlägt eine Feier Gott zu Gute aus und ja. Also ihr seht, das mit dem Fasten ist nicht so leicht. Aber die Fastenzeit hat begonnen. Und viele nutzen die, um ihr Gewicht zu optimieren, Aussehen zu verbessern, Blutwerte, Cholesterin, anderes zu optimieren und das ist auch ganz gut und wichtig. Aber was bringt mir das Fasten aus biblischer Sicht? Und zudem möchte ich euch einladen, um wirklich mit diesem Wunsch, da dem Herzen Gottes näher zu kommen. Ich habe 7 kurze Punkte. Wer fastet, spürt auf einmal Hunger. Offensichtlich. Auch den tiefen inneren Hunger des Herzens, den wir meist betäuben. Ich habe vorhin von diesem Gottestank erzählt, den ich glaube, den wir haben. Und da möchte ich auch in Bezug auf das Fasten ein bisschen darauf hinweisen. Ich glaube, wir haben so einen Gottestank, der sollte von Gott gefüllt sein. Das kann man auch biblisch alles darlegen, dass wenn wir Christen sind, dass unser Geist sich sehnt nach Gottes Geist und dass Gottes Geist ruft zur Gemeinschaft mit unserem Geist und wir dem entsprechen und in dieser Beziehung zu Gott wir diesen Tank in uns auffüllen, das lebendig halten in uns und dass wir da Gott in uns erleben. Manchmal nehmen wir Abkürzungen und versuchen, diesen Schrei anders zu stillen. Und das ist das, wo das Thema Versuchung reinkommt, wo wir versucht sind, anderes zu nutzen. Und das kann zum Beispiel Aktivismus sein. Wir beschäftigen uns ganz viel. Es kann sogar so sein, dass wir ganz viel für Jesus tun. Und du ganz vieles für Jesus tust, aber eigentlich die Beziehung mit ihm verpasst. dass du religiös wirst, aus Ritual, Gottdienst, aber nicht aus der Beziehung heraus. Das kann zum Beispiel auch Fernsehen sein. Wir lenken uns ab durch Fernsehen. Die Kiste geht an und flimmert. Oder Social Media. Wir scrollen uns so durch die verschiedenen Sachen, die es da alles gibt. Oder es kann auch sein, einfach Zucker, Schokolade, Alkohol, irgendwelche Fette, Chips, Nüsse, was auch immer es ist. Und was wir eigentlich machen, wir versuchen, diesen Schrei nach Gott in uns zu deckeln mit all diesen anderen Dingen. Wir flüchten. Und das befriedigt aber nur für kurze Zeit. Deswegen ist es gut, mal zu fasten, weil man wirklich Hunger wieder spürt und schmeckt. Das ist was, was wir eigentlich in unserer westlichen Welt gar nicht kennen. Ich habe zwei Teenager-Mädchen und die standen früher dann vom Kühlschrank aufgerissen. Und ich habe so einen Hunger! Und ich dachte immer so still und leise, habe ich natürlich nicht gesagt. Du weißt gar nicht, was Hunger ist. Aber das ist gut, Hunger mal wieder zu spüren. Warum? Diesen Hunger wahrzunehmen, der macht sensibler fürs Geistliche. Das Herz wird berührbarer für Gott, denn wo du das Fleischliche in seine Grenzen bekommst, da hat das Geistliche mehr Raum zu wirken. Und insofern ist das Fasten eine sehr gute geistliche Übung zum Neufokussieren auf Dinge, die Gott wichtig sind. Es ist interessant, man hört beim Fasten Gott deutlicher, denn es sensibilisiert unsere geistlichen Antennen. Echtes Fasten heißt auch immer, Gott zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Ich will mein Leben mit dir gehen, zeig du mir deinen Weg. Fasten ist eine geistliche Übung, die eigentlich eine Hingabe zu Gott ist. Die sagt, ich verzichte auf Irdisches und möchte mich dir, Gott, nahen. Und somit geht es beim biblischen Fasten um eine neue Begegnung unseres Geistes mit dem Geist Gottes. Und ich bin fest überzeugt davon, eine Frucht des Fastens sind erweckte Herzen. Ich habe das selbst erlebt, Gott schenkt beim Fasten neue Sichtweisen. Er schenkt geistliche Erkenntnis, er gibt Richtung für unser Leben. Und eins der schönsten Dinge, was ich lieb, jetzt so als Leiter einer Organisation, biblisches Fasten nimmt Tempo aus deinem Leben. Es nimmt Tempo aus deinem Leben. Es hilft dir dadurch, auf das Wichtige im Leben zu fokussieren, nämlich deine eigene geistliche Beziehung zu deinem Schöpfer. Wir rasen durch unsere westliche Welt. Ihr stellt das vielleicht manchmal fest, wenn du einen Terminkalender schaust, hey, wann sollen wir uns denn treffen? Ja, im Juni ist noch ein Samstag frei. Als Christen im Gemeindeleben sowieso, und da werden natürlich viele tolle Dinge anbieten. Nächstes Wochenende ist ein bisschen voll, das war eigentlich nicht so geplant, da haben wir noch ein paar Sachen verschoben, deswegen wird es so voll. Wir versuchen das auch immer, da keine Doppelungen zu haben. Aber durch biblisches Fasten, das nimmt Tempo aus deinem Leben. Und das finde ich ganz wichtig und mal ganz, ganz gut. Biblisches Fasten kann von Süchten und unkontrollierten Umgang mit verschiedenen Dingen befreien. Das ist nicht nur Essen und Trinken, das kann auch Pornografie sein oder andere Dinge. Wisst ihr, wieso Süchte entstehen? Süchte entstehen, weil da ein Tank ist, der nicht gefüllt wird. Und ein leerer Tank wird sich immer versuchen, mit irgendetwas zu füllen. Und das ist alles wissenschaftlich bewiesen, ist aus der Suchttherapie. Und deswegen ist einer der ersten Ansätze bei Suchttherapien auch, diesen Tank, der leer ist, mit was Gutem zu füllen. Und das Beste, mit dem du den füllen kannst, ist Gottes Tank. Also mit Gott zu füllen. Und deswegen ist da das Fasten auch eine tolle Gelegenheit, auch mal zu sagen, okay, was sind so schlechte Dinge, mit denen ich kämpfe? Wo kämpfe ich zum Beispiel mit Pornografie oder mit Social Media? Wo kämpfe ich mit Alkohol? Wo kämpfe ich mit Süßigkeiten oder irgendwelchen anderen Dingen? Und da einfach mal zu schauen, okay, ich will das jetzt bewusst mal fasten, und stattdessen meine Zeit mit Gott zu verbringen. Und das schöne Erlebnis ist, dass wenn du das mit Gott füllst, dass tatsächlich dieses Verlangen nach den anderen Dingen sinkt, dass es weggeht. Und das finde ich echt stark. Es gibt eine christliche Suchthilfeorganisation, die heißt Teen Challenge. Und die haben sehr hohe Raten gegenüber anderen Suchttherapien in ihren Erfolgsquoten. Und man sagt ihnen das sogar auch offiziell zu, diese Beziehung mit Jesus, dieses im Glauben stehen, dieses Verankertsein mit dem Herzen, dass das einer der Schlüssel ist, warum Teen Challenge so erfolgreich ist. Fasten ist eine gute Übung, das eigene Herz zu führen und nicht jedem Impuls sofort nachzugehen. Ich bin so ein Stressesser. Ich bekenne, mea culpa. Wenn ich Stress habe oder so, dann brauche ich was zum Futtern. Und ich habe echt ein Dilemma. Mein Homeoffice ist direkt neben unserem Vorratskammer. Da sind zwar auch Zwiebeln und Kartoffeln, aber die nehme ich nicht. Oh Mann. Und das versucht mich. Und dann sage ich immer, Herr, bewahr mich. Genau. Aber wir lernen durch das Fasten, das eigene Herz zu führen, nicht jedem Impuls sofort nachzugeben. Stress, Kekse. Wir Männer sind ja da ein bisschen Brett vorm Kopf, echt. Und dann nicht immer gleich, Stress. Okay, Ruhe, Rechner aus, Stille, Gebet. Der in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Das ist fast eine gute Übung, biblische Freiheit zu lernen, damit es gut funktioniert. Wie mache ich das? Ich habe mir drei Dinge ausgewählt, die ich gerade faste, und ich versuche stattdessen die gewonnene Zeit mit Gottes Wort oder im Gebet zu verbringen. Oder einen Gebetsspaziergang in der wunderbaren Natur draußen im Freien. Und so möchte ich dich heute einladen, ob du vielleicht mit dabei bist, nicht 40 km/h zu fahren, sondern 40 Tage mit mir dich auf Ostern vorzubereiten. Es hat schon Mittwoch begonnen, also das Positive ist, du hast 3 Tage schon geschafft, weil du musst nur noch 37 machen. Ich will dich einladen, mitzufassen. Komm doch mit auf die Reise der nächsten 40 Tage. Willst du Gott näher kommen, ihn noch tiefer kennenlernen? Willst du geistlich sensibler sein, seine Stimme besser hören? Möchtest du geistlich stärker sein, weil dein Tank mit Gott gefüllt ist und keine Löcher mehr vorhanden sind, sodass du echte Freiheit erleben kannst und der Klang deiner Gitarre schön ist? Der Tobi Teichen, Pastor vom ICF, der hat die Woche was gepostet, fand ich ganz stark, das war eine Statistik. Da wurden 40.000 Personen von 8 bis 18 Jahren, haben sich bewusst dem Wort Gottes ausgesetzt. Und die haben alle mindestens 4-mal pro Woche Zeit im Wort Gottes verbracht. Und da gab es davor und danach eine Umfrage. Und das Ergebnis von diesem Zeit mit Gott verbringen ist, dass 30% weniger Einsamkeit empfunden haben, 32% hatten weniger Wutprobleme, 40% hatten weniger Verbitterung in Beziehungen. Und jetzt kommt eigentlich die krasse Aussage, 57% hatten weniger Alkoholismus, 68% weniger Sex außerhalb der Ehe, 61% weniger Pornokonsum. Und jetzt 200% gaben an, mehr Glauben zu teilen. Wie sie das meinen, weiß ich nicht, wie das statistisch geht. Und auch mehr Jüngerschaft zu leben mit anderen. Wahrscheinlich, weil es sie einfach erweckt hat. Bewusst zu fasten und Zeit mit Gott zu verbringen, hat sogar statistische, wissenschaftliche Veränderungen. Und möchtest du Stress und Tempo aus deinem Leben nehmen? Irgendjemand? Ein paar? Dann schalte die Dopaminfallen in deinem Leben aus. Was meine ich damit? Dopamin ist ein Glückshormon. Und dieses Glückshormon wird ausgeschüttet, wenn du visuell was Schönes oder was Gutes erlebst. Und deswegen ist es zum Beispiel, wenn du auf Social Media bist und du hast dann hier so dein Handy, und ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Instagram-Account, dann haben die es ganz raffiniert gemacht. Du scrollst da ständig weiter. Du scrollst und scrollst und scrollst und es hört nie auf. Du kannst da Stunden damit verbringen. Und es ist wirklich eine Dopaminfalle. Dasselbe funktioniert mit Alkohol. Dopamin wird ausgeschüttet, du bist happy. Mit Essen, mit anderen Dingen. Es funktioniert mit deiner Lieblingsserie im Fernsehen. Und eigentlich ist es ganz fies von den Firmen, weil die mit diesen Dopaminfallen mit uns arbeiten. Auch in Nahrungsmitteln viele Stoffe drin sind, die das ausschütten. Und wünsche ich mir für mich und auch für uns alle, dass wir dem entkommen. Ich glaube, das ist echt was der Teufel so wirklich für diese Generation auch stark gemacht hat, uns da immer wieder zu catchen. Und ich glaube, das ist möglich mit Gott. Und da möchte ich dich eben einladen, auf 40 Tage das zu tun. Erforsche, träume, entdecke. Warum steht das da? Das ist aus einem Zitat von Mark Twain. Der hat mal Folgendes gesagt: In 20 Jahren wirst du mehr über die Dinge enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast. Also wirf die Leinen los, segeln sie weg vom sicheren Hafen, fangt die Passatwinde in euren Segeln ein, erforsche, träume, entdecke. Vielleicht hast du noch nie so richtig gefastet, mal länger. Oder auch gar nicht gefastet, um Gott näher zu kommen, sondern dir ging es immer so ein bisschen, ja, besser aussehen, Gewicht und so weiter. Und ich möchte dich einladen, das ganz neu zu erforschen, dich da rein zu träumen und das zu entdecken. Deswegen habe ich das hier auf der letzten Folie drauf. Dich von falschen Dingen zu entfernen und dich mit Gott und seinem Wort zu befassen. Lad kurz zu einem Moment der Stille ein, einfach zur Reflexion für dich über das Gehörte, und werd dann am Ende beten. Herr Jesus, ich will dich lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Denken und mit meiner ganzen Kraft. Und ich bekenne dir, mir alleine gelingt es nicht immer. Aber ich will entzündet sein, verliebt sein in dich. Und bitte dich, wo ich erkaltet bin, mir neu diese erste Liebe zu dir zu schenken, wieder total verliebt zu sein in dich, Herr Jesus. Schenk mir diese Hingabe. Ich will dich ganz bewusst auf den Thron meines Lebens setzen. Ich bitte dich um Vergebung, wo andere Dinge wichtiger waren als du. Und ich bitte dich in dieser Fastenzeit, die jetzt ist, zeig mir Dinge, auf die ich vielleicht bewusst verzichten kann, und bewusst mit dir Zeit zu verbringen, deinem Wort und im Gebet. Ich will dich erleben. Ich will erweckt sein. Ich will das erleben, dass ich so voll von dir bin, dass das automatisch überschwappt. Es gibt nichts Besseres als dich, und ich möchte, dass die ganze Welt erfährt, wie gut du bist. Dass du ein Gott der Liebe, der Gnade und des Friedens bist und dass es keinen besseren Ort gibt als eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit heute. Ich habe noch eine letzte Ansage für euch, und zwar kommenden Sonntag machen wir den Gottesdienst ganz anders. Wir werden eine Videoeinspielung haben vom Gerhard Kehl. Gerhard Kehl wird eine Predigt predigen mit dem Thema von Einheit zu Einssein. Und Gerhard Kehl ist der Gründer und Leiter von der Jordan-Stiftung. Die gibt es seit 21 Jahren im Allgäu, arbeitet dort in einem Netzwerk von verschiedenen Gemeinden und ist auch geistlicher Vorstand oder Pastor von der Alpen Church, dort unten in der Ecke. Und ist auch ansonsten sehr viel involviert in verschiedenen Initiativen und Bewegungen. Er war zum Beispiel Mitbegründer von Awakening Europe damals in Nürnberg, wo sie das Stadion gefüllt haben. Calling All Nations ist vielleicht ein Begriff, Miteinander für Europa. Oder The Call Deutschland, wo sie vor ein paar Jahren auch schon in der Olympiahalle waren. Und er mit Ferdi Krikor ist eben Initiator auch von der UNUM 2024. Und er hat da eine echt geniale Botschaft, die nochmal diesen Herzschlag einfach zeigt von der Konferenz, die dort stattfindet, wo wir auch mit als Quelltor im Trägerkreis mit dabei sind. Genau. Die Flyer zur Konferenz liegen auch hinten aus. Und es sind so viele involviert und mit dabei. 10 verschiedene deutsche Lobpreisbands sind mit dabei, die an den Abenden oder an den Tagen immer zu zweit gemischt auf der Bühne sein werden, um dieses Einssein in Christus zu symbolisieren. Viele verschiedene Sprecher. Also Ägypten ist ein Sprecher da, größte Gemeinde in Kairo, der dort ein Netzwerk unter den Christen leitet, und noch viele andere. Genau. Und auch der, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der? Johannes Hartl, ein paar andere. Wie heißt der Pastor aus Reading? Genau, der Bill Johnson kommt auch und wird dort sprechen. Und ich bin mal gespannt. Es ist in der christlichen Ökumene, aber es geht nicht um die Einheitskirche oder einen Einheitsbrei, sondern es geht oft darum, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Aber das erklärt er dann nächsten Sonntag viel besser. Genau deswegen haben wir uns entschieden, dass er dann nächsten Sonntag da sprechen wird. Genau. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Sonntag heute. Genießt die Sonne noch, genießt das Buffet auch noch dort hinten. Ansonsten sehen wir uns, genau, danach fasten. Und ansonsten sehen wir uns dann diese Woche.